Hey, danke vielmals. Ich liebe es uns wirklich, ich liebe Theater, vor allem, wenn es von Leuten gespielt ist, die das Handwerk beherrschen. Merci euch vielmals. Vielleicht habt ihr auf die Bühne geschaut. Wir haben heute zuerst mal unser Stage-Design. Phil, bist du da? Ich habe vorhin gesehen, reingekommen. Phil. Gell, du bist da. Steh doch kurz auf. Phil. Der Phil, der das Stage-Design hat gemacht. Du bist der Phil. Komm, herzlichen Applaus für dich. Du hast das mit anderen zusammen noch gemacht. Das ist wirklich mega, mega schön. So cool. Danke vielmals, Phil. Und ja, bei Adelbodner etwas anpacken, ist nicht nur beim Moderieren, sondern auch beim Stage-Design einfach wunderbar. Hey, ich liebe es, wieder zurück zu sein nach der Herbstpause, die wir hatten mit dem Camp. Für alle die, die vielleicht ein bisschen später reinkommen, das Clip haben verpasst, wir hatten ein wunderschönes Herbstcamp in Spanien. Und ich glaube, der Clip kommt dann nochmal auf Telegram die Woche, wenn ihr euch dort schauen und euch gleich anstecken für nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auch wieder dabei zu sein. Es war wirklich so eine coole Zeit gewesen. Ich bin Jesus mega dankbar. Ich wollte es unbedingt noch in das Buch reinschreiben, weil es, ja, wie wir vorhin gesagt haben, Marlin war echt ein Highlight gewesen. So richtig, richtig gut. Das ist cool. So, und wir gehen jetzt weiter in die Herbstzeit rein. Heute 11 Tage und 2 Monate ist Weihnachten. Vor allem die noch an der Strand orientiert sind. Es geht im Fall nicht mehr so lange. Und ihr wisst, wenn ihr schon immer ein bisschen dabei war, hier zum ICF Thun, aber vielleicht auch die, die jetzt so quer sind, reinkommen, die schnell reinnehmen. Wir haben ein Jahresmotto. Du kannst gerne mal das Slide geben mit dem Jahresmotto. Jahresmotto ist nichts anderes, als es ist aus einer Zeit entstanden, wo wir als Leitungsteam in Stille waren und Gott hat gefragt, was willst du in diesem Jahr uns speziell mitgeben, wegen unter uns. Wir haben angefangen mit dem Bewusstsein, schau, alles, was wir sind und alles, was wir tun, kommt aus einer tiefen, festen, ungebrochenen Annahme, die der Vater zu uns Menschen hat, kommt aus dem aus. Das ist die Basis von allem. Alles, was wir sind, alles, was wir haben, alles, was wir machen, alles, was wir gesendet sind, kommt immer aus dieser Vater-Sohn- oder Vater-Tochter-Beziehung aus Annahme. Wir haben auch gemerkt, das Entscheidende ist immer wieder, wenn wir etwas machen, dass wir auch mit Begeisterung dran sind. Und ich habe das Gefühl, wie Gott uns nochmals als Kirche zuruft und sagt, hey, ihr dürft im Fall wirklich begeistert sein von dem. Es verhält, was ihr an mir habt, was ihr anderen Menschen mitgebt, all das, was ihr zusammen erlebt. Befeiget ist so im Sommer der Fokus, wie können wir in einer Welt in, die mega, mega, mega shaky ist, unsicher ist, die ganzen Entwicklungen, wie können wir da drinnen befeiget sein, standhaft, orientierungslos, mit Orientierung unterwegs sein, wie funktioniert das? Und wir haben den Eindruck gehört zu haben für das letzte Quartal, wie Jesus uns etwas zeigen möchte, punkto ansteckend zu leben. Du hast vorhin schon gesehen, bei diesem coolen Theater, und wir haben zwei Bilder mitgebracht. Wenn wir vor 3 Jahren über das Thema Ansteckung hat, geredet hätten, dann hätten wahrscheinlich alle das gedacht, oder? Jetzt haben wir Corona, zum Glück schon ein bisschen hinter uns. Wenn ich heute über Ansteckung rede, ansteckend leben, meine ich eher das nächste Bild. Wie ist es, dass etwas, was in mir innen ist, etwas, was ich so überzeugt bin, etwas, was ich brenne, wie gut kann ich das anderen Menschen auch mitgeben? So wie die zwei Männer da offenbar wirklich ein ansteckendes Lachen haben. Ich finde das Bild wunderschön, oder? Vielleicht jetzt auch mal eine Frage an dich. Es ist immer so, wenn wieder so eine Thematik aufkommt, dann geht ja, bei den einen Leuten das Herz auf und denkst vielleicht jetzt, hey super, endlich reden wir mal ein bisschen. Ja, wir sollten ansteckender sein, wir sollten irgendwie. Das ist wichtig, wo andere denken vielleicht, aber ich bin vom Typ her so anders. Ich bin so der ruhig, zurückhaltend Typ, der überlegt, der vielleicht Analytiker. Ich bin nicht der, das Herz auf der Zunge hat. Ich weiß nicht, wenn du das auf einer Skala von 1 bis 10 deinem Nachbar heute sagen, wie ansteckend du etwa bist. Probier das mal heute aus. Was würdest du sagen deinem Nachbar, wie ansteckend bist du 1 bis 10 auf einer Skala vom Typ her? Wäre noch spannend. Alles ist ein bisschen im Lachen, oder? Gut. Ist jemand über 10? Ich kann gleich weiterfahren hier. Hey, ich möchte heute mit dir das Thema anschauen. Wo ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du jetzt das so hörst. Ansteckend sein. Vielleicht löst es sogar leicht Stress aus bei dir. Und du denkst wieder, hey, das ist doch wieder so. Weißt du, es sind so Leute, die übersprudeln. Und das ist so ICF-mässig. Vielleicht sogar, ich bin der Phil Fadelboden. Ich bin ein bisschen anders, weißt du? Ein bisschen ruhiger so. Kann ja sein, aber ich weiss, der Phil Fadelboden ist genauso ansteckend und ansteckend sein wie irgendjemand anderes in diesem Saal. Oh, ich glaube, es kommt nicht auf unseren Typ drauf an. Ich würde gerne mit dir Aspekt anschauen, wie können wir ansteckend sein. Weil ich werde nächstes Jahr 50 und es gibt ja verschiedene Zeichen, wo man merkt, dass man älter wird. Eines der Zeichen, neben ganz vielen anderen, ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du schon so nicht mehr ganz 20 bist. Kennst du das manchmal, wenn irgendwo vielleicht jemand für etwas hersteht, das noch sehr jung ist? Ganz ehrlich, ich liebe die junge nächste Generation. Wirklich, wirklich, wirklich. Gut, wirklich. Jeden Freitag, wenn meine Kids heimkommen vom Youth, dann frage ich, wie habt ihr es gehabt, wie seid ihr zusammen unterwegs? Ich liebe die nächste Generation. Aber manchmal ertappe ich mich. Und sorry, Gabi, jetzt nächstes Mal Predigt schien, oder sonst jemand Jungs da steht, dass ein Mensch, ein Junge hier steht, dass ich als schon fast 50-Jähriger vielleicht jemand begeistert ist von etwas, und sie manchmal so denken, ja, ja. So habe ich mir 22 auch noch geredet. Oder? Kennst du das? So, weißt du, so ein bisschen, du hast vom Leben noch nicht so viel Ahnung, oder? Nein, das denke ich natürlich nicht. Und vielleicht gleich hat es etwas, oder? Ich merke eigentlich, wie ich langsam so ein switche in ein Alter, wenn ich manchmal mit Leuten zu tun habe, wo ich genau weiss, die haben im Leben schon einiges erlebt. Und zwar einiges, meine ich damit, auch einiges herausforderndes. Und sie sind immer noch ansteckend. Das ist etwas, was mich mega fasziniert. Geht es nicht auch so? Dann habe ich so das Gefühl, ja, yeah, also komm, die spielen nichts. Wie jemand, der durch ganz, ganz herausforderndes gegangen ist, immer noch so eine ansteckende irgendetwas hat, zum Beispiel der Glaube an Jesus, dann merke ich zwar, ich glaube, das ist wirklich erprobt worden und verhärtet irgendwo. Und heute würde ich gerne mit dir ein paar Gedanken teilen, wenn man über ansteckend Leben könnte man x Predigten und Aspekte rausnehmen, Christus in uns sind zum Beispiel, wäre ein mega spannendes Thema, aber ich überlasse Maria nächsten Sonntag auch noch ein paar Sachen. Ich hatte im Vorwärts den Eindruck, dass der Heilige Geist mir einen Aspekt gegeben hat, wo ich glaube, wo wir Christen im 21. Jahrhundert, ob wir jung sind oder ein bisschen älter sind, manchmal nicht so im Fokus haben, glaube ich. Und ich glaube, es ist schon ein Thema, wo wir auch hier noch nie eine Predigt darüber gemacht haben, seit ich da im ICF Thun bin, oder ich wäre auch nicht dabei gewesen. Und zwar, ach komm, wir lesen jetzt erst den Bibeltext, dann wirst du das Thema merken. Bibeltext, falls du deine Bibel da hast, Römer 5, 1-5. Ich war letzte Sonntag wieder mal in meiner Heimatgemeinde oder einer meiner Heimatgemeinden. Und was du gemerkt hast, ist auch noch cool, zwischen einfach einen Bibeltext zusammenlesen, ein paar Versen nacheinander und dann gehen wir rein in das, was hier beispielsweise der Paulus sagt. Römer 5, 1-5. Ganz, ganz, ganz eine ansteckende Bibelstelle. Dort steht zum Beispiel, der Paulus sagt: Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich finde schon, das ist unglaublich inspirierend. Geht es nicht so? Hey, wir sind mit Gott im Himmel versöhnt. Und zwar nicht, weil wir das in die Herren gebracht haben oder weil wir speziell gerecht sind, sondern rein durch den Glauben. Wow. Durch ihn haben wir freien Zugang. Also das musst du dir jetzt geben. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen. Freien Zugang. Manchmal weiß ich nicht, ob ich mir wirklich jeden Tag, jeden Moment bewusst bin, dass das über unser Leben steht. Wir haben freien Zugang. Manchmal kommen wir zu Gott, wie das nicht frei wäre, wie wir bitte, bitte und weiss, was machen. Und hier steht freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus, wie das nicht schon genug wäre, haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Hey, das in uns ist Freude, Hoffnung, sogar Stolz, sagt hier der Paulus. Wow. Findest du das nicht mega ansteckend, so einen Abschnitt zu lesen, wo es sagt, das ist das Potenzial durch Christus in uns innen. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, jetzt kommt das Thema von heute. Wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Oder der Luther sagt im Römer 5, 5 in dem letzten Vers. Die Liebe von Gott ist ausgegossen worden in unser Herz. Wir sind überfüllt von dieser Liebe. So. Also ein mega, mega begeisternder Abschnitt mit einem spannenden Zwischenteil. Doch nicht nur darüber freuen wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Wer da innen sagt, hey, ich freue mich so mega über meine Nöte im Leben. Das wäre schon jemand, der kann weiterfahren kann oder noch irgendetwas erzählen. Das ist ja nicht etwas, oder Not haben im Leben ist ja nicht etwas, wo per se du sagst, yes, so cool. Wow, Jesus, schick mir nicht. Und vielleicht überlegst du jetzt, aber haben wir nicht Anfang des Jahres schon mal eine Serie gemacht, die Beharrlichkeit, wie kann ich in Bedrängnis sein, wie kann ich dort unterwegs sein, dass mein Glaube wachsen, stimmt. Wir haben dann sehr viele Aspekte angeschaut, über den Glaubenskampf, geistliche Kampfführung und. Wir haben oft Situationen angeschaut, wo man in dem Moment vielleicht den Find wegweist, wo man den Geistesglaubenskampf aufnimmt und es passiert in dem Moment eine Veränderung. Das war so die Serie Anfang des Jahres. Heute möchte ich mit dir einen anderen Aspekt anschauen. Nämlich den Moment, die Situation, wo du denkst, irgendwann habe ich das Gefühl, ich habe alles gemacht in dieser Not. Ich habe gebetet, es verändert. Ich habe den Glaubens- und geistlichen Kampf geführt, wie es im Wort entsteht. Ich habe mich positioniert. Ich bin vielleicht sogar zu Leuten gegangen, wo ich weiss, sie haben spezielle Salbung, Autorität für Sachen zu beten, dass es verändert. Ich habe irgendwo alles gemacht, wo ich das Gefühl habe, jetzt soll doch die Not gelöst sein in meinem Leben. Und es ist immer noch da. Kennst du das? Was ich glaube, dass unsere Herausforderung ist, in diesen Momenten sind zwei Punkte. Das eine ist, wir probieren alles daran zu setzen, möglichst schnell aus dieser Situation rauszugehen, wo wir etwas müssen aushalten müssen. Du möchtest heute mal mit dir über das Thema reden, wie sind wir eigentlich unterwegs, wenn Gott offenbar mit uns einen Weg geht, wo wir etwas aushalten. Vielleicht denkst du jetzt, was hätte aushalten, den Heck zu tun mit ansteckend sein. Kommen wir am Schluss drauf, verspreche dir es. Ich glaube nicht, dass es die Spezialdisziplin ist von uns Menschen im 21. Jahrhundert in der westlichen Welt, in Sachen können auszuhalten. Das ist jetzt eine These, vielleicht ein bisschen steil für dich, aber ich glaube es. Weil wenn ich in mein Leben schaue, wenn ich darf in meinem Job mit vielen Menschen unterwegs sein, sei es als Lehrer oder als Pastor. Ich merke immer wieder, wir setzen manchmal alles daran, dass wir ja nicht in Situationen innen sind, wo wir etwas nicht aushalten müssen. Wir wechseln Beziehungen, wir wechseln Arbeitsorte, wir wechseln, wenn wir irgendwie wechseln können. Wir probieren uns rauszunehmen aus Situationen, wo es darum geht, durchzuhalten. Und vorhin haben wir gelesen, dass der Paulus sagt, und es ist ja spannend, dass der Paulus sagt, Gott führt uns manchmal in eine Situation hinein, in Nöte, wo es darum geht, durchzuhalten. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, warum das viele, okay, ich sage jetzt bewusst, Christen Mühe haben mit dem Gedanken, eine Not auszuhalten. Warum das oft Christen das Gefühl haben, bei sich selber, und vielleicht hast du auch schon erlebt, dass du selber in einer Not innen bist, dass andere Christen kommen und sagen, aber da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Also, so wie ich irgendwo das Wort verstehe, müsst doch irgendwie, wenn du in einer Not bist und du dich richtig betest und kämpfst und schaust und findest, das richtige Glas her hast beim Abendmahl, das sollte doch in dem Moment sich die Not lösen. 5. Mose 28, du kannst doch wählen zwischen Segen und Fluch. Dort steht doch, hey, du bist Kopf und nicht Schwanz. Dort steht doch, wenn ich mit dir komme, wird dein Leben aufwärts und aufwärts und aufwärts gehen. Und wir sind in manchen Situationen, das fühlt sich alles anders an, als es aufwärts geht, oder? Aushalten. Und dann kommt der Herr Zweifel, kann klopfen und sagt, du, was ist echt bei dir falsch? Du bist in einer Not, die löst sich im Moment nicht auf. irgendwie hast du eine Tür offen oder ist irgendwie, hast du das auch schon bekommen, wenn du in Not bist, dass andere Christen kommen und anstatt dass ich dir ehrlich würde sagen, du, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns geredet, so, ist das nicht ein bisschen irgendwie in deinem Leben, dass du das Thema, oder die Christen sagen dann, du, ja, einmal, weißt du, beim Betten, habe ich den Eindruck gehabt, dass mir Gott hat gesagt, das. Und es ist manchmal ganz, ganz schwierig, nebst der Not auszuhalten, so Messages auszuhalten. Ich komme dann zum Schluss noch darauf, wo ich glaube, zu was, dass wir mit Menschen, die in solchen Situationen innen sind, effektiv berufen sind, in der Gemeinde, mit dem umzugehen. Weil es mir nämlich ist aufgefallen, dass Menschen, die so in Situationen drin sind, etwas auszuhalten, das sind überhaupt nicht Menschen, die ihre Augen und Ohren vor Gott verschließen. Das sind nicht Menschen, die nicht schon irgendwo vor Gott waren, vielleicht sogar mit Vertrauensmenschen und gefragt haben, weil das, die Frage die ist berechtigt, gibt es irgendwo einen Grund, gibt es irgendetwas, was nicht gut ist in meinem Leben, dass die Not reinkommen kann? Diese Hinweise gibt es in der Bibel, die die überhaupt nicht negieren. Aber es gibt auch Storys in der Bibel, der Josef im Gefängnis, wo er einfach ist eingeladen war, auszuhalten. Oder? Der Paulus von hier, das schreibt, was wir heute lesen, im Gefängnis. Was hat der Paulus für eine Tür offen in seinem Leben? Wo ist er neben der Spur gelaufen? Was war denn Paulus seine versteckte Sünde? Ich glaube, wir würden uns weit zum Fenster auslehnen, wenn wir jetzt mit der Theologie kommen. Paulus sitzt jahrelang unschuldig im Gefängnis wegen Glauben. Und er schreibt uns heute und sagt, es gibt ein Geheimnis, nämlich lernen, Türen zu halten. Ich würde gerne das ist der richtige Slide schon da, die Facts mal mit dir anschauen, die Aspekte. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Wer will nicht bewährt sein? Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Du spürst das ein bisschen den Ausgang von dem ganzen Reis, den wir heute machen, seit Predigt. Aha, es endet schlussendlich bei Hoffnung. Und Hoffnung ist brutal ansteckend, oder nicht? Vor allem Hoffnung, die verhaht hat. Hoffnung bei Leuten, die vielleicht schon ein bisschen Falten haben und nicht mal alle Haare haben und vielleicht nicht alles immer easy war im Leben und sie immer noch Hoffnungsspender. Das ist noch eine andere Liga. Lass uns mal bei diesem Punkt bleiben, denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Meine Frage an dich ist, willst du überhaupt lernen, durchzuhalten? Also musst du mir keine Antwort geben. Kannst du sie dir geben oder Gott oder nächste Woche? Deiner Frau. Willst du überhaupt lernen, durchzuhalten? Wie gesagt, es gibt andere Möglichkeiten, die Sachen auszuweichen. Vielleicht könnt ihr mir mal die Frage stellen, darf Gott die Glauben testen? Predigen wir auch nicht so viel über Tests, oder? Oder vielleicht die Frage, geht noch ein bisschen weiter, ist das etwas, wo du regelmässig betest, Gott im Himmel, Vater im Himmel, bitte erziehe mich. Weißt du, wenn du das letzte Mal gebetet hast? Weißt du nicht, ob du das überhaupt betest? Stell dir eins vor, wir sind Menschen, die in der Regelmäßigkeit nebst dem, dass wir unsere Familie unter einen Schutz stellen und beten, dass er uns versorgt und dass er uns hilft und all das, dass wir beten mit einem aufrichtigen Herz, Vater im Himmel. Ich werde werden wie du, bitte erziehe mich. Und ich habe so gemerkt, die Thematik vom Durchhalten, aushalten, hat ganz, ganz, ganz viel zu tun mit Erziehen. Und die Frage ist, lassen wir Erziehung zu? Oder nicht? Ich kann zum nächsten Slide gehen. Ich habe ein paar Jahre schon mit mir länger unterwegs, habe ich es ganz sicher schon gefühlt 37 Mal erzählt. Aber ich habe in diesem Sommer ein Buch gelesen von einem Bruder Lorenz. Das war ein Mönch im 17. Jahrhundert, der mir noch eine andere Sicht hat gegeben hat, wie kann man mit Jesus und mit dem Vater im Himmel unterwegs sein. Er war vor kurzem zusammengefasst ein Mann, der hat gesagt, so ist der Titel des Buches, ich will eigentlich immer in meinem Leben meine Gedanken bei Gott haben. Das ist vielleicht im 17. Jahrhundert noch fast ein bisschen einfacher als im 21. Das kann man mir vorstellen. Aber es ist gleich ein spannender Ansatz. Und als ich sein Büchlein gelesen habe, habe ich gemerkt, das hat eine andere Theologie. Was heisst gesegnet sein
Ist der gesegnet wirklich immer noch alttestamentlich? Ist der Segen wirklich immer noch, ich bekomme alles, es geht gefühlt nur ob sie? Wenn das so wäre, die 11 Apostel, wie sie die gesegnet waren, die sind gesegnet sie als Märtyrer zu sterben. Die hatten keine Villa am Meer am Ende ihres Lebens. Also wenn wir nur bei dem alttestamentlichen Segen bleiben, dann haben wir ganz, ganz eine schmale Theologie. Der Aspekt stimmt. Ich glaube, es geht uns materiell immer wieder auch segnet, absolut. Aber wenn das alles ist, er hat mir gelehrt, der Bruder Lorenz, und er ist so zu dieser Zeit eine faszinierende Persönlichkeit, er war ein total einfacher Mann. Er hat Jesus geliebt von Herzen. Die Leute sind zum Teil hunderte Kilometer hergefahren und einfach wollen, oder hergelaufen zu dieser Zeit zum Teil noch, und einfach wollen sehen, wie er unterwegs ist. Und es heisst, der Mann hat so die Herrlichkeit, die Gegenwart von Gott auf sich dreht. Und was er hat gesagt ist, und was er regelmässig gebetet hat, ich habe ein paar von seinen Gebeten gelesen, Vater im Himmel, gib mir neue Nöte in mein Leben, wo du mich erziehen kannst. Ich will noch ähnlicher werden wie du. Ich will noch mehr meine Gedanken haben bei dir. Und so habe ich gemerkt, aha, so kann man auch über Segen reden. Wir gehen mal weiter. Wer gelernt hat, durchzuhalten. Ich würde gerne einen Moment bei diesem Gedanken bleiben. Wie kann ich den lernen, durchzuhalten? Weil vielleicht hat es jetzt einige drin, die sagen, doch, ich will dort wirklich weiterkommen. Ich will wirklich ein Mensch werden, der sich erziehen lässt, der Glaube darf getestet werden, mal schauen, was er hat. Aber wie geht das? Es gibt im Alten Testament verschiedenen Orten ganz spannenden Ausdruck. Ich würde es gerne mal lesen. Im Psalm zum Beispiel lesen wir so eine Aussage wie die folgende. Seid stark und euer Herz fasse Mut. Offenbar ist das von jemandem geschrieben, speziell für Leute, die in Situationen sind, also etwas müssen aushalten müssen. Und da steht jetzt, alle, die ihr auf den Herrn harrt, also mit zwei R geschrieben, he? Harren auf den Herrn, das ist ein altes Wort, kommt aber je nach Übersetzung in der Bibel sehr viel vor. Auf den Herrn harren. Schnell hört die kleine Deutschlektion, für die nicht genau wissen, was Harren ist. Jetzt probiert herauszusuchen. Harren ist nichts anderes als ein sehnsüchtiges, hoffnungsvolles, geduldig und auf etwas warten. In der nächsten Folie das nochmal aufgeführt. Harren ist sehnsüchtig sein, hoffnungsvoll sein, geduldig sein. Ich finde das ganz spannend, die Ausdrücke zu dem Wort Harren. Weil, nehmen wir es mal an, ich bin in einer Situation und du bist in einer Situation, die einfach nicht einfach ist auszuhalten. Und du denkst immer, wenn das bitte mal vorbei ist. Die Bibel lädt uns ein, in diesem Moment in Harren. Der erste Aspekt ist, ich bin sehnsüchtig am Warten. Harren und aushalten heisst nicht, ich ducke mich einfach und denke, wann ist der ganz Scheiß mal durch? Und dann komme ich dann wieder aus dem Loch raus und dann, boah. Harren heisst, ich bin jeden Tag sehnsüchtig am Warten. Vielleicht wieder Noah, wo die Arche gestrandet ist und er hat nicht gewusst, ist jetzt das Wasser schon dunkel. Dann hat er wieder ein Vögel geschickt, oder? Und er hat er sehnsüchtig gewartet. Oder Elia, der gewartet hat auf Regen, sehnsüchtig. Er hat Ausschau gehalten, immer wieder kommt sitzen. Sehnsüchtig. Harren heisst, ich warte jeden Tag auf das Eingreifen von Gott. Jeden Tag. Das ist eine Situation in meinem Leben, wo ich jeden Tag, oder praktisch jeden Tag sage, heute ist der Tag, Vater im Himmel, vor Heilung, wo du eingreifst. Und ich will nicht müde werden in dem. Heute ist der Tag, wo du eingreifst und wo sich eine Situation komplett verändert. Heute ist der Tag, wo Bethel ist für eine Person, die ich auf dem Herzen habe, wo ich sage, an dem Ort, wo sie ist, da bist du. Das ist nicht Not dort, die erste Linie, oder Krankheit, oder irgendetwas. Das sind auch gewisse Aspekte, die es dort hat. Aber es ist Bethel, es ist der Ort, wo du wohnst. Sehnsüchtig. Jeden Tag. Der zweite Aspekt, der hier steht, hoffnungsvoll. Der gleiche Paulus, ich lese dir Philipper 4, 6 und 7 vor. Der gleiche Paulus hat nämlich Folgendes gesagt. Wäre ein cooler Hochzeitstext übrigens, für die, die mal heiraten. Macht euch um nichts Sorgen. Das ist ein Insider. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Ich weiss nicht, wie du in Situationen, in denen du am Ausharren bist, am Aushalten bist, auf Gott, der Herr, harrisch, wie du dann betest. Ich finde es so spannend, dass der Paulus sagt, in diesen Momenten kommt zu Gott. Gott lässt uns ein, mit Bitten und mit Flehen zu kommen. Ich glaube, das ist noch klar, oder? Wenn du etwas aushalten musst und es ist noch nicht gelöst, dass du in diesem Moment bittest und flehst, jeden Tag, das ist irgendwie logisch. Und jetzt sagt der Paulus, kannst du den Vers noch einmal springen? Jetzt sagt der Paulus aber, du nicht nur bitten und flehen, sondern voll Dankbarkeit. Warum? Warum soll ich jetzt voll Dankbarkeit, wenn ich für eine Not bete, Dankbarkeit dazu nehmen? Ich glaube, dass der Vater im Himmel, der uns so liebt, als guter Vater, genau weiß, wie wir funktionieren. Weil wenn wir nämlich im Gebet nur bitten und flehen, dann kann es sein, dass wir am Schluss Amen sagen, vom Kreuzchen weglaufen und fast schwermütiger sind als vorher, oder? Wenn ich aber bete, bitten und flehen und dann sage, aber das mache ich voll Dankbarkeit, dann habe ich ein ganz anderes Mindset. Ich komme nämlich nicht nur mit meiner Not zum Vater im Himmel, sondern ich komme mit dieser Not zum Vater im Himmel, wenn ich dann merke, ich will das voll Dankbarkeit machen, fange ich einfach überlegen, warum eigentlich? Soll ich wirklich dankbar sein für die Not? Ich glaube, dass der Vater mir etwas anderes meint. Harren heisst, ich komme mit Bitte und Flehen. Aber in dem Moment sage ich Gott auch, wie gross er ist, wie meine Hoffnung er ist, wenn ich ihm schon danke, dass er wird eingreifen wird. Und dann ist auf das Fall Beten, Bitte und Flehen, ganz eine andere Qualität. Weil dann sagst du nämlich Amen und du hörst auf mit einem Herz voller Glauben und Zuversicht. Kennst du das? Also wenn du nach dem Beten nicht voller Zuversicht und Glauben bist, ich lasse dich das mal ausprobieren, das ist noch spannend. Sehnsüchtig, hoffnungsvoll und geduldig. Vielleicht können wir das darstellen, so wie ein Lichtkegel. In den Momenten, wo ich etwas aushalte, wo ich die Lösung noch nicht sehe, wo ich Not noch nicht gelöst sehe, kommt mir manchmal vor, so wie es sind Momente, wo ich aufs Mal merke, hey, ich habe mich in meinem Leben so wenig immer auf die sichtbaren Sachen verlassen, wo ich vielleicht in Situationen, wo ich sonst im Leben manchmal mehr auch ein bisschen darauf verlasse, unbewusst oder bewusst, und so nicht mehr verlassen. Weißt du, vielleicht hast du eine Not, wo du merkst, mir kann im Moment kein Mensch helfen. Oder wenn die Menschen noch helfen wollen, dann fühlt es sich nicht als Hilfe an. Kennst du das? Es ist auch so ein Moment, wie du stehst in dem Licht von Gott innen. Und du merkst, ich glaube, das Einzige, der Einzige, der mich wirklich versteht, den Überblick hat und meine Hoffnung ist in diesem Moment, ist wirklich der Vater im Himmel. Und das ist manchmal auch noch herausfordernd, oder? Wenn du merkst, und jetzt hast du wirklich noch einen Aspekt und Hoffnung, einen Fokus, das auszuhalten, wo ich drin bin und auf seine Hilfe zu harren. Weil in diesem Moment merkst du, es ist nicht etwas, das du berechnen kannst. Du hast wie ein Automat, wo du Geld rein tun kannst und dann kommt es raus, was du willst. Sondern es ist der allmächtige Gott. Und dann leistet es sich manchmal, dass du als gutgläubiger Mensch zu ihm kommst, auf ihn harrst, alles richtig machst nach der Bibel, wie es im Büchli steht. Und er sagt nichts. Vielleicht möchtest du einen kleinen Hinweis, einen kleinen, vielleicht einen Lichtblick, vielleicht gib mir doch in das Bild für die Woche oder so, die vor mir ist. Und der gute Vater im Himmel kann sich leisten, in diesem Moment nichts zu geben. Ich kenne so Situationen aus meinem Leben, wo ich an dem fast zerbrochen bin. Und nach x-mal bei ihm sein, so wie am Lichtkegel innen, ich wusste, auf alles andere kann ich mich nicht verlassen. Das ist unbeständig, ratlos, komisch zum Teil, die Menschen überfordert. Und in dem Moment bin ich vor ihm. Er hat mir einmal etwas gesagt. Das war eine Frage. Andi, vertraust du mir? Auch wenn du menschlich gesehen nichts siehst, was du dran haben kannst. Vertraust du mir? Einfach so. Vielleicht sind Situationen, wo du im Moment drin bist und du fühlst dich genauso in einem Lichtkegel hin, wo der Vater dich einlädt und sagt, probier es aus, was es heisst, alles auf eine Karte zu setzen. Alles um mich herum hat nichts mehr. Ich habe eine Hoffnung noch, einen Fokus auf etwas, das ich habe. Das ist der Vater im Himmel. Und auf das Mal, vielleicht erst nach dem 5., 6., 7. Mal kommt er und dann gibt er den entscheidenden Hinweis. Vertraust mir. Und auf so stehst du da und merkst, aha. Ich, der immer so Erklärungen will haben, Gott erklärt mir es nicht. Aber vielleicht ist die Erklärung, die könnte sein, weil ich halt ein paar Mal gebetet habe, Vater, ich muss erziehen mich. Ich will wirklich werden wie du. Dass er sagt, okay, nimm das Gebet ernst, Andi. Vertraust du mir, wenn du nur ab und zu im Geist den einen oder anderen Hinweis bekommst? Aber nicht mehr jeden Tag. Immer geht Inputs und immer nur Ermutigung. Sondern wenn du so merkst, der Vater im Himmel sagt, schau, ich habe dir vor 3 Monaten etwas gesagt. Ich habe dir ein Versprechen gegeben. Du darfst einfach an dem festhalten. Das gilt immer noch. 3 Monate sind für mich nichts. Für dich ist das eine lange Zeit, ich weiss. Das hat er alles nicht gesagt, das habe ich mir dann überlegt. Und auf so merkst du, aha, das ist eine andere Ebene. Und auf so merkst du, aha, das ist wie, das können wir gerne leicht wieder machen, es ist wie ein Leben, ein Glauben auf einem anderen Level. Aha, ich wäre auch nie selber an den Punkt gekommen, dass ich das hätte lernen können, so mit dem Vater im Himmel unterwegs sein, auch wenn ich mir das tief ehrlich wünsche. Und weißt du, was auf das Mal passiert in diesem Moment innen? Auf so kommst du so einen Punkt her, und das ist immer so Gottes Erlebnis, die sind ganz schwierig zu erklären. Auch in der Bibel merke ich immer wieder, die Männer und Frauen in der Bibel haben manchmal Mühe gehabt, selbst in den Psalmen haben sie manchmal x Verse gebraucht, für das zu erklären. Aber so bist du so in einer Beziehungsebene, wo du so merkst, jetzt gibt mir der Vater etwas höchstpersönlich für mich. Das kann ich fast nicht mit dir teilen. Dem sind für dich das vielleicht so ein bisschen okay, nett zum Hören. Aber für mich war es wie in diesem Moment alles, was ich hatte. Und vor allem alles, was ich mein Leben darauf aufbaue. Könnte es sein, dass manchmal Gott so Situationen braucht, dass du merkst, und wenn alles bricht im Leben, das mit Gott verhält. Ich vertraue ihm. Und wenn du mal an diesem Punkt bist, merkst du auf das Mal, wenn du zurückkommst, so wie jetzt, wieder so ein bisschen zu Licht, ins Leben, vielleicht gibt es gewisse Entspannungspunkte, vielleicht geht es dir allgemein, vielleicht hat es ein bisschen eine Verbesserung in der Situation, wie auch immer. Aber du nimmst mit, wow, auf Gott kann ich mich immer verlassen. Auch wenn ich nicht jetzt einem Menschen beweisen kann, schau, es kommt gut. Aber er hat mir es gesagt. Und auf so merke ich, da entsteht eine Hoffnung in mir, die ich vorher nicht hatte. Eine Qualität an Hoffnung. Und so merke ich irgendwie, dass andere Sachen, die für mich manchmal bis dato ein Problem waren, eigentlich schon fast herzig waren. Das ist ein bisschen überspitzt zu sagen. Weil ich so merke, aha, es ist wie ein Reingehen in eine andere Dimension hinein. Und ich so merke, wow, ich merke, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die auch Herausforderungen innen sind, hey, ich kann sie viel mehr ermutigen, weil A, habe ich sie verstanden zum Teil und B, habe ich so eine Hoffnung in mir und ich sage, hey, und wirklich, es klingt vielleicht ganz, ganz einfach und ich will dich nicht abservieren, aber vertraue auf Gott, vertraue einfach auf ihn, es kommt gut. Und du merkst auch so, wie Menschen in deinem Umfeld das annehmen und sie merken, da ist immer noch eine Autorität dahinter, eine Hoffnung. Es gibt nämlich einen Bibelvers, ich würde den gerne mit dir teilen, noch gegen Schluss. Ein Bibelvers, der genau von dieser Hoffnung schreibt, eine Hoffnung, die ist wie ein mächtiges Tier, nämlich der Adler. Kannst du den gerne bringen. Nein, jetzt der Bibelvers. Aber die auf den Herrn harren, jetzt kommt wieder das Harren, oder? Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wow! Die werden ansteckend, oder? Dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Und so merkst du, hey, das Harren auf den Vater im Himmel, das macht etwas mit uns. Das ist nicht einfach eine sinnlose Übung. Wir werden immer das Leid erklärt haben, oder? Wie beim Hiob. Hat Gott dem Hiob sein Leid erklärt? Hiob hat viel müssen aushalten. Der Vater im Himmel sagt dem Hiob, Hiob, wo bist du, als ich die Welt geschaffen habe? Wo warst du? Bestatter gewesen vom Vater im Himmel. Also hat ihm noch einen oben drauf gegeben. Das Harren auf den Herr, das wirklich auf ihn Vertrauen, mein ganzes Vertrauen setzen, das gibt Kraft. Und jetzt kannst du das Bild gerne bringen. Es gibt Kraft von einem der eindrücklichsten Tiere, die auf der Welt gibt, nämlich so von einem Adler. Und er tut seine Schwingen aus und selbst im Sturm innen schwingt er seine Schwingen. Er wird stärker im Sturm. Ein mächtiges, souveränes Tier. Hey, und das steht über unserem Leben. Das steht über dem, wenn manchmal Gott Sachen testet in unserem Leben. Vielleicht, wenn du ihm die Einwilligung gibst, sagen, erziehe mich. Und du kommst in Situationen, wo es um Aushalten geht. Und du merkst, es ist nicht mehr ein sinnloses Aushalten, sondern ich spüre, es kommt neue Kraft. Ein letzter Vers. Und dann werde ich dich einladen, aufzustehen. Und vielleicht mal in dieser Situation, wo du im Moment drin bist, wo schwierig ist auszuhalten, einfach mal. Nöte kommen ja immer vom Find, da bin ich überzeugt. Aber offenbar lässt der Vater im Himmel gewisse Sachen zu, für das wir Sachen aushalten, bewähren, getestet werden und vor allem können unserem Vertrauen zu ihm wachsen. Vielleicht brauchst du heute mal so eine Situation, wo du, und das ist das Problem, wenn wir so in Situationen sind, wo es darum geht, auszuhalten, haben wir oft keine Kultur mehr, wo wir immer wieder Glauben hineinsprechen. Und das ist eine Aufgabe, die nimmt uns niemand ab. Wenn ich nicht in dieser Not, die mich zum Aushalten bewegt, immer wieder Glauben hineinspreche, wenn ich sage, nein, es ist nicht das und das, was danach aussieht, sondern es ist der Ort, wo der Herr ist, es ist Bethel, es ist das Haus von Gott. Hey, ich wünsche mir als Church, dass wir wegkommen, immer wenn jemand in einer Situation ist, wo man etwas aushalten muss, gehen und sagen, welches Türchen ist offen. Stimmt, vor 3,5 Jahren hat er mir doch mal, wahrscheinlich ist das, das ist auch eine Strafe jetzt. He? Jetzt hat er doch eine Tür aufgehört. Hey, ich wünsche mir, dass wir eine Kultur haben, hier in unserer Church, wo wir einander ermutigen. Ich wünsche mir, dass wir eine Kultur haben, in dem Moment, in dem wir merken, es sind Menschen da, die müssen aushalten, dass wir im Glauben die Schulterschlüsse machen und von dem Glauben hineinsprechen. Ich glaube, so Menschen brauchen nicht noch von allen Seiten Korrektur und wissen was. Sondern sie brauchen Ermutigung. Sie brauchen Menschen, die sagen, hey, es ist schwierig im Moment, ich sehe es. Aber weißt du, Gott ist noch nicht fertig, die Geschichte ist noch nicht fertig, Gott wird eingreifen. Und was wir machen wollen, ist beten in die Situation hinein. Und zwar zusammenstehen als ganze Church und einander ermutigen. Das ist so eine Kultur, die ich mir mega wünsche. Römer 15 bis 13. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ich glaube, dass Situationen, die wir aushalten können, dazu führen, dass wir unerschütterlich, voller Hoffnung, voller Freude sind. Lass uns zusammen aufstehen. Wir hören heute mal anders auf. Lass uns mit der Band zusammen proklamieren. Vielleicht über Sachen, die es darum geht, auszuhalten, mal ganz bewusst proklamieren und sagen, Freude am Herr, die steht über all dem. Ich tue dir Finden entgegentreten. Ich tue nicht irgendwie auf einmal ein kleines Glauben reinlassen oder ängstlich werden, sondern ich werde in die Not hinein dir jetzt ins Gesicht singen und sagen, ich glaube, Gott wird eingreifen. Ich glaube, Gott wird kommen. Und ich glaube, sich die Situation wird verändern. Freude am Herr in diesem Moment ist meine Stärke. Und das ist das, was wir jetzt einfach worshipen zusammen. Seid ihr dabei? Okay. Holy Spirit, so let it pour out with no limits, overflowing. Holy
Rejoice and be glad in it. And this is where I believe that you are. are more than enough, more than enough for me. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need.
Come on, the joy!
Joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. All my soul bless His name. All that is within me sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Come while I'm made, worthy of all my praise. You are faithful to your promise. You are strong when I am weak. When I'm standing in your presence, I have everything I need. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. It's more than a feeling. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength. Sing, oh my soul, bless His name. All that is within you sing. The joy of the Lord, the joy of the Lord is my strength.
Vater im Himmel, danke bist du der gute Vater, der uns einlädt. An dem Punkt, wo wir stehen in unserem Leben, da, wo wir eingeladen sind worden, auszuhalten, dass du uns einlädst und sagst, kommt zu mir mit Bitten und mit Flehen. Aber kommt auch mit einem Herz voll Dankbarkeit. ein Herz, das wir manchmal vielleicht sagen müssen, wie in dem Song, den wir jetzt gesungen haben. Meine Seele, glaub nicht immer alles, was du glaubst. Sondern meine Seele darf sagen, in diesem Moment, hey, da gibt es einen Vater im Himmel, da gibt es einen Gott, der noch über all dem steht. Und die Geschichte, in der du drinnen bist, die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte, in der du drinnen bist, das, was du im Moment am Aushalten bist, du weißt noch gar nicht, wo das herführt. Sondern es ist ein Vater im Himmel, der dich an der Hand nimmt und sagt, komm mit mir, vertrau mir. Ich werde dir einen Punkt bringen, wo du nicht mehr anders kannst, als voller Hoffnung, voller Zuversicht, erprobt im Feuer, erprobt im Durchhalten, ein Glauben lebst, der ansteckend ist, wo andere Menschen sehen und denken, wow, das ist der Vater im Himmel. Der nicht einfach billig, immer direkt alles immer so tut, wie wir denken, sondern ist ein Vater im Himmel. Der hat einen Blick und eine Perspektive, Gedanken vom Frieden steht in seinem Wort drin, die viel, viel weiter gehen. Und ich segne uns, heute Abend mit dem Bewusstsein, du, Vater im Himmel, du bist gut. Du meinst es gut mit uns. Auch wenn es nicht so aussieht mit unseren menschlichen Augen, du meinst es gut mit uns. Deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Aber was du hast, Vater im Himmel, sind Gedanken vom Frieden. Und danke, dass du uns heute zurufst. Und ich glaube, dass der Vater im Himmel einigen von euch hier zurufen sagt, vertrau mir. Vertrau mir, die Geschichte ist noch nicht fertig. Vertrau mir, ich bin dein guter Vater.